Herzlich willkommen zur Silvester-Sonderfolge von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reicheseder, ich bin Compliance Officer, Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Ich hatte mich zwar bereits mit der 10. Folge verabschiedet, wir können jedoch die erste Staffel nicht wirklich abschließen, ohne noch einmal einen Rückblick zu wagen und auch einen Ausblick zu geben. Und um die Silvesterfolge daher auch gebührend zu feiern, haben wir die heutige Aufnahme, die Silvesterfolgeaufnahme, haben uns aus dem Studio verabschiedet und wir sitzen heute bei uns im Loop-Büro. Und bei mir sitzen heute meine Mitgründer von Loop, meine Geschäftsführerkollegen, der Matthias Steinbauer, unser CTO, quasi der technische Geschäftsführer von Loop, und der Thomas Koch, unser CBO, unser Business- und Sales-Geschäftsführer. Meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung in unser Büro.
Vielen lieben Dank, Martin.
Sehr gern. In unser eigenes Büro, in unseren eigenen Podcast. Super. Es gibt ja keine Folge ohne Tradition. Ihr wisst das und ihr schaut sie auf den Tisch und ihr seht genau, was vor euch steht. Wir haben bei jeder Folge, bei jeder Aufnahme einen kleinen Mutmacher. Diese Tradition hat sich bei uns bei Code of Sea bewährt und wir gönnen uns heute zum Abschluss einen Prosecco. Das heißt, wir werden, weil es die Silvesterfolge ist, tatsächlich auf das Jahr anstoßen, auf die Erfolge anstoßen und das machen wir mit Prosecco. So,
Prost.
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 Prost. Wunderbar. Wir haben ja eine zweite Tradition und ihr habt ja wahrscheinlich vermutet, dass wir das heute auslassen, weil es ja eine Sonderfolge ist. Wir lassen diese Tradition nicht aus und aus dem Grund lade ich euch ein zum Code of Sea Check-In. Ich darf euch zum Aufwärmen ersuchen, mir folgende Sätze zu vervollständigen. Matthias, ich fange mit dir an. Du kennst das Spiel. Ihr kennt die Sätze nicht, aber ihr wisst natürlich, dass es diese kleine Aufwärmrunde gibt. Matthias, über Compliance habe ich gelernt, dass...
Ja, dass es nicht nur Regeln und sozusagen geschäftsverhindernd ist, sondern dass es auch Spaß machen kann und dass es durchaus, sieht man eigentlich auch an unserem eigenen Unternehmen, den Umsatz oder die Kunden, den Kundenstamm erweitern kann, wenn man sich compliant verhält, weil es halt einfach zum Business dazugehört.
Thomas, der größte Irrtum über Compliance ist?
Dass es rein nur regel- und gesetzbasierend ist.
Das nehme ich schon. So, und ich habe auch für euch jeweils einen Entweder-Oder-Satz vorbereitet.
Okay.
So. Es gefällt mir, weil es wirkt ein bisschen aufgeregt. Man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, die zwei Herren haben noch nie einen Podcast aufgenommen. Ja, das ist ja der Grund, warum sie sehr fleißig ein Prosecco trinken. Er ist heute nicht umsonst ein Mutmacher, der
Prosecco. Das stimmt, er hat noch nie einen Podcast aufgenommen.
Du ja, nicht, ne? Noch nie. Erster Podcast.
Cool. Okay. Na bitte. Ihr macht es bis jetzt nicht so schlecht.
Ich finde es ja. Auch, dass ich es ganz gut mache.
Sehr solide.
Ja, ja. Sehr solide. So, Matthias, weil solide... Erfolgreiche Compliance ist für mich entweder vertrauensbasiert oder kontrollbasiert.
Ja, natürlich vertrauensbasiert. Jetzt arbeiten wir so lange zusammen. Du gehst immer überall hin und sagst, Compliance ist vertrauensbasiert. Wie könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und sagen, es wäre kontrollbasiert? Es ist natürlich vertrauensbasiert und das lebe ich natürlich mit dir genauso mit.
Vielen lieben Dank. Danke. Der Alexander Petsche, der ja in der 3. Folge bei uns war, hat gesagt, vertrauensbasiert, selbstverständlich, ein bisschen Kontrolle gehört dazu. Ich nehme aber sehr gern das vertrauensbasiert. Super, vielen lieben Dank. Thomas, das ist ein easy one. Bei Compliance, Praxis oder Theorie?
Praxis, ganz klar. Danke für die Frage, Praxis.
Ja, das ist ein bisschen was Einfaches. Aber danke, die Praxis, die nehme ich. In der heutigen Folge machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Also wir machen bisschen ein Rückblick in das Jahr 2024, was da alles passiert ist und geben auch natürlich einen kleinen Ausblick in unsere Zukunft und auch in die Zukunft von Code of Sea. Wenn wir jetzt so ein bisschen über das letzte Jahr nachdenken, stellt sich mir die Frage, also ich kann es ja für mich beantworten, aber es stellt sich mir die Frage bei euch, was für euch die größten Herausforderungen und auch die größten Erfolge von Loop und auch von Code of Sea waren. Matthias, darf ich bei dir wieder anfangen? Was waren für dich, wenn du da jetzt so zurückblickst, das Jahr, die persönlichen Erfolge, die persönlichen Herausforderungen?
Ja, also persönlich kann man es ganz einfach an einem Ding festmachen. Die größte Herausforderung und gleichzeitig der größte Erfolg war ganz sicher die ISO 27001-Zertifizierung. Zum einen muss man sagen, hat es das Team über sehr lange Zeit sehr stark gefordert, dass wir dieses ganze Regelwerk hochkriegen und dieses System dann auch leben. Und es war dann natürlich auch ein ganz toller Erfolg, wie wir dann endlich das Zertifikat in der Hand gehabt haben und sagen haben können, so, wir sind jetzt auch als sozusagen kleines Startup, wenn man so will, endlich ISO 27001 zertifiziert, was wir ja schon so häufig von Kunden auch gefragt worden sind. Habt ihr das oder müssen wir irgendwie mit euch in Fragebögen reingehen, um die IT-Security nachzuweisen? Also das war ganz sicher die Nummer eins für mich dieses Jahr.
Mhm. Also Erfolg und Herausforderung in einem.
Ja, genau. Und danke an die Unterstützung von euch beiden bei diesem Thema.
Mhm. Sehr gern. Thomas, was waren deine Herausforderungen? Was waren deine Erfolge, deine Herausforderungen? Was würdest du in den Ring werfen?
Also sicherlich, die ISO war sicher ein großes Thema, wobei die größte Herausforderung und gleichzeitig Erfolg ist von meiner Seite jetzt eher, weil ich ja doch viel in Kontakt bin auch mit Kunden, dieses Koordinieren und verständlich machen jetzt nicht nur Compliance, sondern dann im nächsten Schritt auch die Rechtsabteilung, dann die IT-Abteilung, Datenschutz, Geschäftsführung. Das ist so ein Spannungsfeld, das zu koordinieren, jedem zu erklären, wie, was, wo, den Benefit von guter Compliance. Das ist immer stetig eigentlich die größte Herausforderung. Und wenn man es dann auch schafft, dass man alle ins Boot holt, auch gleichzeitig, dann finde ich jedes Mal der größte Erfolg.
Mhm. Das klingt super, zeigt aber auch wieder, dass Compliance keine Stand-alone-Funktion ist, sondern dass man für eine gute Compliance im Unternehmen Verbündete braucht, Schnittstellen braucht, dass da aber auch alle mit an Bord sein müssen. Ja, also das ist ein totaler gutes Beispiel, weil tatsächlich auch in meiner eigenen Praxis eine Herausforderung und tatsächlich auch immer ein Erfolg, wenn es denn dann funktioniert. So, wollt ihr meine Herausforderungen und meine Erfolge
auch noch? Natürlich, Martin, was war denn deine größte Herausforderung im Jahr 2024?
Oh, so eine überraschende Frage. Danke, Matthias. Ich würde tatsächlich sagen, auch die ISO 27001-Zertifizierung. Ich kann mich erinnern, dass der Sommerurlaub und sehr viele freie Tage und sehr viele Wochenenden draufgegangen sind auf dieses Thema. Wirklich eine Herausforderung. Ein toller Erfolg, weil es wieder mal gesagt hat, wo ein Wille, da ein Weg. Und weil es gezeigt hat, dass wir als Team so gut funktionieren und dass wir als kleine Organisation in Wahrheit ganz Großes schaffen können. Zum großen Schaffen würde ich an der Stelle vielleicht sogar nur was ergänzen, und zwar die BBG-Listung, ja, also der Umstand, dass wir bei der Bundesbeschaffung gelistet sind. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Auch das ist für mich so ein kleiner Erfolg, weil wir sind ein kleines Unternehmen aus dem Mühlviertel. Ja, wir sind am Anfang belächelt worden mit allem, was wir machen. Weil gestartet das Hobbyprojekt hat uns am Anfang kaum jemand ernst genommen. Und dann eine BBG-Listung zu haben, eine Listung bei der Gesellschaft, die für die Republik einkauft oder wo die Republik einkauft, ist für mich tatsächlich ein Riesenerfolg gewesen. Nämlich auch ein persönlicher Erfolg in Bezug auf alle, die uns am Anfang belächelt haben. Und natürlich, also weil wir ja gerade den Podcast aufnehmen, ich wirf einen Dritten in den Ring, ja, bitte,
wenn ich darf.
Das ist auch dieser Podcast. Ja, auch dieser Podcast hat begonnen als Hobbyprojekt und ich kann mich nur erinnern, die ersten Fragen von euch waren ja auch so in die Richtung so, ja, machen wir, aber was die bringt das?
Durchaus
ja.
Kritisch, ne?
Kann man an der Stelle sagen. Aber wie sich dieser Podcast entwickelt hat, auch mit der tollen Unterstützung von WePodit, das muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Wir haben eine wunderbare Agentur, die uns da unterstützt. Wir haben wunderbare Gäste, die zu uns ins Studio gekommen sind. Wir haben tolle Geschichten gehabt, dass sich dieser Podcast in einem völligen Nischenthema zur Nummer eins entwickelt in dem Thema oder in dem Themenbereich, war nicht absehbar. Und das ist jetzt nicht mein Erfolg, das ist unser aller Erfolg und das ist auch der Erfolg des Themas Compliance, muss man an der Stelle sagen, weil es gibt so viele Menschen, die diesen Podcast Monat für Monat anhören, ja, die sie hinsitzen und jetzt muss man tatsächlich sagen, der Podcast, die Folgen dauern ja tatsächlich dann eine Stunde fast, ja, die sie hinsetzen und dann sie das anhören, was wir reden. Und das ist für mich ein Riesenerfolg, insbesondere dann, wenn ich so tolle Nachrichten kriege, dass Personen inspiriert sind von diesem Podcast, dass dieser Podcast für Vorlesungen verwendet wird, dass es Unternehmen gibt, die diesen Podcast als Schulungsmaßnahme verwenden. Also Drum, das dritte Beispiel ist für mich tatsächlich der Podcast. Das nehmt,
nehmen wir. Das nehmen wir mal.
Das lernen wir. Ja. So. Wenn wir, oder wenn wir, in Wahrheit habe ich jetzt über den Podcast gesprochen, wenn ich jetzt über diesen Podcast so sprich, dann würde mich natürlich interessieren. Also jetzt hast du vorhin schon gesagt, Matthias, dass du am Anfang diesem Projekt tatsächlich ein bisschen kritisch gegenübergestanden bist. Jetzt, wir haben noch nie darüber geredet, aber warum warst du kritisch?
Naja, ich bin ja bei uns auch immer der sozusagen aufs Budget schauer, das kann man auch ganz ehrlicherweise so sagen. Und natürlich ist so ein Podcast nicht ganz frei von Kosten. Und man schaut sich das dann an und überlegt sich natürlich, naja, was wird denn das bringen in Bezug auf Umsatz und was kann denn da rauskommen? Und dann natürlich, man kennt den Martin schon, was er sich in den Kopf gesetzt hat, setzt irgendwie um. Aber trotzdem gibt es dann Zweifel mit, naja, was wird denn da rauskommen, wenn er das jetzt tut? Und dann war es aber am Ende des Tages doch schon so, dass man die erste Folge, ich kann mich auch noch erinnern, da bin ich gesessen im Whirlpool mit Kopfhörer und habe mir gedacht, das gebe ich mir jetzt, das muss ich sehen, was da rausgekommen ist. Und dann war ich eigentlich geflasht, weil halt wahrgenommen worden ist, dass das Thema gut ankommt, dass da Gäste da sind, die für dieses Thema auch brennen. Und wo man dann auch mal sieht, okay, dieses Softwareprodukt, das man baut, ich meine, natürlich, das eine sind die Zahlen, die man wahrnimmt, es gibt Kunden, die das Produkt kaufen, aber man hört dann Personen, die über das Thema Compliance reden, dafür brennen und dann auch nur das Produkt quasi auf einer öffentlichen Bühne feiern und berichten, wie das den Arbeitsalltag erleichtert. Und da hat es dann natürlich schon irgendwie Klick gemacht, wo man sagt, okay, na, offensichtlich gibt es da eine Community, die an diesem Podcast interessiert ist und es positioniert uns ganz eindeutig ja als Leader, als Opinion Leader in diesem Bereich. Also dich persönlich natürlich, Martin, aber auch, ich glaube, Loop und die Community um uns herum positioniert es einfach als Opinion Leader.
Und ich glaube nämlich als Ergänzung bezüglich Kritik und Co. Jetzt von meiner Seite oder vielleicht eh von uns beiden als Kritik, wo wir gesagt haben, jedes Monat eine Folge, ist es so unterschiedlich? Gibt es so viele Gesprächspartner, so viele unterschiedliche Themen? Ist es wirklich so abwechslungsreich, dass ich dann jedes Monat sage, cool, das hören wir wieder an? Und es ist es. Yes, und es ist es. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Danke, Martin.
Ja, ich sage danke, dass ihr das Thema jetzt mittragt und dass ihr das Format mittragt, weil in Wahrheit, es ist tatsächlich so, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, ich habe mir gedacht, wir probieren das und es ist ein Erfolg, Gott sei Dank und vielen Dank, dass ihr das auch jetzt mittragt und auch feiert. Und weil wir gerade beim Feiern sind und beim Mittragen, würde mich jetzt aber nur interessieren, weil wir ja gesagt haben, wir machen einen kleinen Rückblick, über die Erfolge und Herausforderungen haben wir schon gesprochen. Jetzt würde mich nur interessieren, was eure Lieblingsfolge war. Lieber Matthias, was war deine Lieblingsfolge und warum?
Also, es ist tatsächlich so, dass sie am besten einbrennt, hat wirklich die Folge 1 mit der Rosemarie Eigner und mit der Karin Frank. Und der Grund ist wirklich ganz, ganz einfach, weil die sehr klar darüber berichtet haben, wie Compliance bei ihnen in der Praxis ausschaut, was sie da tagtäglich tun, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind. Und weil dort einfach das Learning war, okay, also denen hilft es jetzt tatsächlich, dass man Software gebaut hat, ne? die in diesem Bereich ja Unterstützung leistet. Weil natürlich, man könnte das alles ja vielleicht auf andere Art und Weise auch organisieren. Man kann Compliance sicher mit Excel und anderen Tools auch organisieren. Aber man merkt dann einfach, gerade bei, es waren ja im Prinzip zwei Vertreter von kleineren Compliance-Organisationen oder Vertreterinnen, man merkt dann einfach, dass das Tool halt eine Wirkung hat und das hat sich bei mir, muss man wirklich sagen, am allermeisten einbringt.
Erste Folge. Ja. Wirklich eine besondere Folge, weil man muss an der Stelle vielleicht auch noch sagen und da bitte ein riesen Danke und auch ein Shoutout an die Rosi Eigner und an die Karin Frank, an die Rosi Eigner von NÖM und die Karin Frank von der EFA. Beides tolle Juristinnen und tolle Compliance Officer, beide tätig in wahnsinnig tollen Unternehmen. Auch der Umstand, dass die Unternehmen gesagt haben, wir lassen euch da hingehen, wir lassen euch darüber sprechen, über die Herausforderungen, die ihr habt in der Compliance, muss ich tatsächlich sagen, großartig. Ja, also wirklich, das, also auch nochmal ein Shoutout an die beiden, sie haben das wunderbar gemacht, haben beide zu diesem Zeitpunkt auch das erste Mal einen Podcast aufgenommen. Ich kann mich erinnern, die Rosi war wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt und das war so ein bisschen auch die Geburtsstunde von unserem Mutmacher. Ja, also ich kann mich erinnern, bei meinem eigenen ersten Podcast, den ich aufgenommen habe, damals noch bei Die Macher, mit dem David Bauer, hat er mich auch gefragt, willst du einen Kaffee? Ich habe gesagt, bitte, ich glaube, ich brauche Alkohol, damit ich locker werde und damit ich es auch ein bisschen mehr genießen kann. Und dann war es, bei mir war es der Gin. Und ich weiß nur, wie wir im Studio gestanden sind und die Rosi Eigner und die Karin Frank da gewesen sind und gesagt haben, sie haben noch nie einen Podcast aufgenommen und wir dann plötzlich einen Prosecco ausgezaubert haben und gesagt haben, dann brauchen wir offensichtlich einen Mutmacher. Ja, und sie haben das wunderbar gemacht und die Folge ist die bis jetzt am meisten gehörte Folge dieser Staffel. Das mag vielleicht daran liegen, weil es die erste Folge ist, aber insbesondere ist es eine der großartigsten Folgen, weil da ganz viel, ganz ehrlich, ganz offen, ganz transparent besprochen wurde. Ja, also an dieser Stelle vielen lieben Dank. Thomas, an dir geht die Frage nicht vorbei. Was war deine Lieblingsfolge und warum?
Meine war die Folge zum Thema Hausdurchsuchungen mit dem Alexander Stöckelberger. Mhm. Weil das einfach so wirklich praxisnah, praxisrelevant ist, wo wirklich die Compliance jetzt mehr oder weniger dich besuchen kommt. Ja, also da ist jetzt echt, da steht jemand vor der Tür, da passiert was. Und auch in diesem Gespräch, das waren einfach Tipps aus der Praxis, dass man jetzt, sage ich mal, in unserem Umfeld mit jemandem aus dem Thema Compliance spricht. Das passiert jetzt relativ rasch. Ja, also wir kennen sich aber leider auf und sagen, okay, wie ist das mit Thema Compliance? Aber dass man mit jemandem spricht, der Erfahrungen hat mit dem Thema Hausdurchsuchungen, das gibt's halt wirklich selten. Und dass da wer drüber spricht, jetzt natürlich keine Geheimnisse verrät, ja, aber dass eben dieses Thema Hausdurchsuchungen jetzt nichts ist, was wirklich sehr selten passiert, sondern dass das eigentlich viel öfter passiert, als man eigentlich glaubt. Ja, und dass sie da Firmen auch besser vorbereiten sollten und wie läuft es dann ab und wie gehen die Behörden vor, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das war einfach super spannend. Mhm. Ja, es war wirklich so richtig praxisrelevant und darum hat mir das so taugt.
Zu dieser Folge habe ich tatsächlich auch das Feedback bekommen, dass es sich anhört wie ein Krimi. Und es war tatsächlich eine besondere Folge, weil das, und du hast ihn jetzt leider unterschlagen in David Bauer, von Die Macher, es war eine Doppelfolge, mit dem Alexander Stöckelberger und mit dem David Bauer und der Alexander Stöckelberger, da hat sich mittlerweile eine kleine Freundschaft entwickelt, die ich zum David Bauer jetzt schon habe und auch vorher schon hatte, aber das war für mich eine besondere Folge, weil der David, das war quasi die Revanche für die Einladungen zum Macher-Podcast, weil der David hat bei mir beim Macher-Podcast gesagt, er ist eigentlich noch nie Gast gewesen in einem Podcast und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, wo er das zu mir gesagt hat, habe ich mir geschworen, dass der irgendwann einmal zu uns in den Podcast kommt. Und da war natürlich diese Folge mit der Hausdurchsuchung verbunden mit Krisenkommunikation und Kommunikation als solches natürlich die absolut richtige Folge. Und auch zu dieser Folge habe ich wahnsinnig viel positives Feedback erhalten. Und der Alexander Stöckelberger ist ein wirklicher, wie soll ich das sagen, das ist ein Publikumsmagnet. Das ist, wenn der in den Raum geht, der füllt den Raum, der hat eine gute Stimme, der hat ein gutes Auftreten, das ist ein guter Typ, der ist wahnsinnig intelligent, das ist einer der erfolgreichsten Anwälte, die jungen Newcomer, absolut, absolut großartig im Bereich White Collar Crime. Muss man wirklich sagen, das hat genau diese Personen, genauso wie ihr das sagt, die Personen, die zu uns kommen, die Praktikerinnen und Praktiker, die Expertinnen und die Experten, die geben diesem Podcast tatsächlich nur ein bisschen mehr, wie soll ich das jetzt sagen, Legitimation. Ja, und auch die Bühne, die wir denen bieten und auch die Bühne, die sie uns bieten in dem Zusammenhang, ist großartig. Und das macht diesen Podcast auch so einzigartig, weil da wirklich Leute kommen, die eine Ahnung haben. Ja, diese Folge nehme ich auch, die ist wirklich gut geworden. Ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich habe jede Folge, die ich aufgenommen habe, in vollen Zügen genossen. Es ist jede Folge für mich ganz was Besonderes, weil es gibt Folgen, wo ich mir gedacht habe, das nehme ich jetzt auf, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Zum Beispiel die Folge mit der Nathalie Segur-Kabanak von der Magenta und mit der Katharina Bisset, einer Freundin von mir, Rechtsanwältin, Spezialistin im IT-Recht. Das war eine Folge, wo ich selber keine Ahnung habe. Zum AI-Eck, zu NIS2. Das war für mich selbst eine Überraschung und auch die Folge ist großartig geworden, weil es genau ein Thema der Zukunft ist. Aber würde ich es jetzt festmachen müssen auf meine Lieblingsfolge, würde ich vielleicht sogar zwei rausnehmen. Das ist zum einen die Folge 3 mit dem Alexander Petsche, Warum? Weil der Alexander Petscher mein Mentor ist. Das ist der, bei dem ich Compliance gelernt habe. Das ist der, mit dem ich mich immer über das Thema Compliance austausche. Das ist der, von dem ich ganz viel lerne und der mir aber gegenüber auch schon gesagt hat, dass er von mir was lernt. Also das ist eine tiefe Freundschaft und das ist mein Mentor und das war für mich ganz was Besonderes, dass der Alexander sich die Zeit genommen hat, mit mir in Linz über das Compliance-Management zu sprechen. Das war, das würde ich sagen, das war für mich ein absolutes Highlight. Und die fünfte Folge, also 5.1 und 5.2, wir haben ja die fünfte Folge, haben wir ja gesplittet. Und da waren zwei ganz besondere Menschen bei mir, und zwar der Roman Sato und die Andrea Bilecki vom Rosa Elefant, die mit mir zu einem Thema gesprochen haben, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung, das Thema Mensch, die Würde des Menschen und das Thema Menschenrechte. Ja, also das war die Juni-Folge, quasi unsere Pride-Folge. Und das ist die mir persönlich am nächsten gegangen ist, ja, weil es ein kleines Stück auch meine eigene Realität abbildet. Also ich kann es nicht ranken. In Wahrheit muss ich sagen, es ist jede Folge für sich fantastisch, aber am nächsten gegangen sind mir die mit dem Alexander Petsche und die mit dem Rosa Elefant. Ohne dass ich sage, die anderen waren auch alle fantastisch und ich liebe jede einzelne Folge, jeden einzelnen Gast, aber das sind die bei mir besonders hängen geblieben sind.
Ja, was mich ganz besonders freut, ist, dass dann offensichtlich auch du etwas lernst bei dem Podcast, was man eigentlich gar nicht für möglich halten würde, wenn man mit dir zusammenarbeitet, aber das freut mich ganz besonders.
Ja, selbstverständlich. Ja, Continuous Improvement.
Genau. Prost auf Prost, das.
Auf das. So. Jetzt haben wir uns über die Vergangenheit unterhalten und wenn man uns da jetzt wahrscheinlich so zuhört, würde man meinen, das ist eine tolle Vergangenheit. Ja, ist es tatsächlich. Es gibt uns seit 2018 und wir haben das alles nebenbei gemacht. Ja, niemand von uns macht Loop oder hat Loop tatsächlich als Brotjob gemacht, sondern das war immer die Leidenschaft, die uns getragen hat, neben allen den Themen, die wir sonst immer so gemacht haben. Darum auch dieses Thema, wir kommen aus der Praxis, weil wir tatsächlich in der Praxis arbeiten. Wir wissen, wovon wir sprechen. Und ja, es ist aus unserer Sicht und vielleicht, wenn man es objektiv sogar betrachtet, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Und das Jahr 2024 war sowieso erfolgreich. So, meine Lieben, jetzt reden wir mal über die Zukunft. Ja, also es ist ja heute Silvester, es ist ja der letzte Tag des Jahres 2024, morgen haben wir 2025. Welche Themen würdet ihr jetzt in der Compliance sehen, was wird uns als Loop, was wird uns als Compliance-Experten, was wird uns in der Compliance-Community, was wird uns bewegen im Jahr 2025? Matthias, darf ich gleich bei dir?
Naja, also das kann man eigentlich ganz einfach beantworten, was die Compliance ganz bestimmt bewegen wird, ist die künstliche Intelligenz. Und zwar wird das auf zwei Dimensionen passieren. Die eine Dimension ist jetzt schon am Ankommen, also Compliance wird einfach Nutzer von künstlicher Intelligenz werden und das werden Compliance-Tools, so wie Loop eines ist, dem werden es Rechnung tragen müssen. Das heißt, das wird irgendwie kommen müssen oder man sieht es auch schon, dass es kommt. Und man kann es schon ein bisschen verraten, es wird kommen, dass einfach künstliche Intelligenz in solche Tools Einzug halten wird, weil man dadurch einfach Zeit sparen kann und weil man dadurch Unternehmen bestimmte Fragestellungen in der Compliance schneller beantworten lassen kann. Künstliche Intelligenz wird aber gleichzeitig auch zur Herausforderung werden für Compliance. Es ist ja auch der AI-Act gar nicht mehr am Horizont, sondern ist schon ganz eindeutig sichtbar. Es wird einfach eine Herausforderung sein für Unternehmen aller Größen. Künstliche Intelligenz auch als gewisses Risiko, wenn man so will, zu betrachten. Und wir in der Compliance wissen ja, dass ein Risiko jetzt nicht zwingend gleich ganz fürchterlich ist. Man muss es halt nur richtig managen. Und dort wird im Jahr 2025 ganz sicherlich auch die Herausforderung für viele Unternehmen liegen, dass sie dem AI-Act Rechnung tragen müssen, dass sie sich auseinandersetzen müssen mit, wo wird denn künstliche Intelligenz in unserem Unternehmen eingesetzt, sind diese Einsatzzwecke alle zulässig, das kommen dann sehr stark Themen des Datenschutzes wieder hervor und ja, das wird einfach eine Herausforderung sein, mit dem sich wir als Produktanbieter und auch die Compliance-Community auseinandersetzen werden müssen.
Thomas, was ist dein Zukunftsthema? Was glaubst du, was was 2025 die Compliance beschäftigen wird?
Ich glaube eben neben dem Thema AI Act, dass man sagt, zum einen, dass man schaut, die KI, was tut die KI, die wir verwenden, ist die überhaupt compliant? Dass man das checkt, was eben auch Loop können wird, ohne zu viel da zu verraten. Das ist das eine. Und zum anderen zu schauen, wie verwenden wir KI im Unternehmen generell. Aber aus Gesprächen mit den Kunden, was ich oder was wir da vor allem auch raushören, ist nach wie vor beziehungsweise mehr denn je dieses Thema Lieferketten-Sorgfalt gepaart mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass man dieses Thema in KPIs umsetzt und eben auch für die Geschäftsführung und für die ganzen Berichte etc. digitalisiert auf Papier bringt und dort vorankommt.
Ich muss jetzt tatsächlich grinsen, weil wir haben das vorher nicht besprochen. Und es kommen genau die Themen, die ich nämlich auf meiner Liste nachstehen habe als Praktiker. Ja, und gerade dieses Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist etwas, das uns wirklich beschäftigt, wo es wirklich darum geht, welche Informationen muss die Compliance-Organisation liefern im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, also das Thema ESG ist jetzt, kommt jetzt nicht 2025, das gibt es schon ein bisschen länger, aber jetzt ist alles, was vorher sehr theoretisch war, geht jetzt in die tatsächliche Umsetzung. Auch die Lieferketten, vorher vielleicht für sehr viele theoretisch, jetzt geht's in die Umsetzung. Die KPIs, etwas, das man in einer guten Compliance-Organisation vielleicht eh schon hat, braucht man aber jetzt mehr denn je. Und ja, ich habe auf meiner Liste tatsächlich auch das Thema künstliche Intelligenz stehen, auch im Zusammenhang mit Compliance-Tools inklusive AI, aber auch Compliance für AI. Ja, also das ist, wir müssen das von beiden Seiten betrachten. Es ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Und ja, weil du schon angeteasert hast, Matthias, dass da was kommen wird. Ja, es wird was kommen. Das ist auch der Grund, warum ich es da stehen habe. AI-Act ist ein Thema, Lieferketten-Sorgfalt und das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich habe noch ein drittes bei mir stehen, und zwar das Thema Risikomanagement. Risikomanagement gerade mit den Themen, die wir jetzt tagtäglich erleben, ja, mit den politischen Änderungen, mit den geopolitischen Änderungen insbesondere, mit allem, was passiert, brauche ich ein stark ausgeprägtes Risikomanagement, das sehr viele Unternehmen vielleicht sogar in einer eigenen Abteilung haben, aber noch viel mehr Unternehmen haben das eben nicht in einer eigenen Abteilung, sondern da macht die Compliance das schlichtweg mit. Und da muss ich gut aufgestellt sein und darum ist das Thema Risiken. Und ich setze jetzt in Klammer auch nur das Wort Chancen, etwas, was uns in der Compliance insbesondere 2025 beschäftigen wird. So, meine Lieben, Thomas, welches Learning nimmst du mit aus dem Jahr 2024? Gibt es irgendwas, was du sagst, das nehme ich mir jetzt mit? Oder das ist jetzt übrig geblieben oder das ist meine Erkenntnis aus 2024. Kann persönlich sein, kann was Berufliches sein, kann was auch immer sein. Irgendwas, was du sagst, das nehme ich mir mit als Motto, als Learning für 2025. Aber Matthias, wenn dir schneller was einfällt, dann kannst mir du ein Learning sagen.
Schau, das Learning für 2024 ist ziemlich einfach für mich. Ich habe 2024 unter anderem durch den Podcast und durch ein paar persönliche Entscheidungen gemerkt, dass es manchmal okay ist, wenn man ein Risiko eingeht, das sich für einen selbst richtig anfühlt, auch wenn man es vielleicht noch nicht ganz versteht, das Risiko. So ist es mir mit dem Podcast gegangen, wo ich mir gedacht habe, Kosten nutzen, also wirklich beim ersten Mal, wo ich es gehört habe, habe ich gesagt, er spinnt. Und schauen wir uns an, was jetzt rausgekommen ist. Und jetzt habe ich es ja kürzlich persönlich wieder gemerkt, du hast das vorher angeschnitten, dass wir das ja eigentlich als quasi Hobbyprojekt nebenbei gemacht haben. Mittlerweile ist es ja schon Wahrheit, dass ich Vollzeit an Loop arbeite und das fühlt sich auch gut und richtig an. Und natürlich ist es mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, dieser Schritt, aber er war vermutlich richtig und wir schauen auch bei diesem Thema eine sehr positive Zukunft.
Mhm. Das ist ein wunderbares Learning.
Ein perfekter Start ins Jahr 2025, muss man sagen.
Muss man tatsächlich sagen, ja. Mhm. Thomas, jetzt hast du Zeit gehabt zum Nachdenken.
Mir ist tatsächlich noch was eingefallen. Ja, es ist zwar jetzt nicht so schön philosophisch wie bei dir, sondern es ist eher praxisnahe. Aber dieses Thema, weil du zuerst angesprochen hast, Risikoanalyse und auch dieses Thema Risikobewusstsein, das ist eigentlich erst ein Thema, das jetzt in den letzten Monaten oder Jahren bei uns auf die Gesellschaft zutrifft, das einfach dieses Wahrnehmen an Risiken und an Problemen in der Organisation, weil bis jetzt ist ja bei uns in Österreich oder sei generell in Europa eher dieses Thema Probleme, Risiken, ein bisschen aus dem Weg gehen, nicht hinschauen, dieses Thema Hinweisgebersystem, Whistleblowing, wir brauchen sowas nicht, wir haben ja keine Probleme, wofür, wir haben ja eh diese Open-Door-Policy und wir haben ja gar nicht so viele Mitarbeiter, es passiert ja nichts. Aber das merkt man immer mehr in Gesprächen mit Geschäftspartnern, Kunden, Interessenten etc., dass dieses Bewusstsein einfach immer mehr da ist und eben nicht nur dieses Thema Hinweisgebersystem, sondern generell einfach diese Awareness für Risiken, auch für das Thema Risikoassessment jetzt beispielsweise, Loop, dass die Unternehmen und halt die Mitarbeitenden dort wahrnehmen, ja, es gibt Risiken in jeder Organisation. Wir möchten diese jetzt auch mittlerweile erkennen. Nicht mehr nur darauf reagieren und sagen, ja, okay, da ist jetzt ein Problem und jetzt müssen wir irgendwas unternehmen, sondern wirklich sagen, wir wissen, es gibt Risiken und Probleme, wir wollen proaktiv darauf zugehen, schauen, wo haben wir die Probleme der Organisation und dann vorbeugen, im Idealfall und nicht nur darauf reagieren.
Das ist ein schönes Learning. Risikobewusstsein ist ein schönes Learning aus 2024. Aber ich kann sagen, ich stimme dir dazu. Ja. Also ich feiere da dein Learning, Matthias. Ja, aber, aber deins war eher persönlicher Natur. Insofern feiere ich das sowieso, ja, dass du den Schritt gewagt hast. Thomas, dir stimme ich inhaltlich zu. Mein Learning ist, ich sage das immer so als Zitat. Ja, das, ich wirfe ja sehr gern mit so auch mit so halb philosophischen Sätzen um mich, so wie Integrität ist nicht verhandelbar, die Verletzung der Menschenrechte ist kein Business Case. Das sind so Sätze, die sich bei mir so ein bisschen eingebrannt haben, aber es hat sich ein weiterer Satz eingebrannt und das ist, niemand ist alleine erfolgreich. Und das ist was, was mir 2024 gesagt hat, im Zusammenhang auch mit Wo ein Wille, da ein Weg, gerade mit der ISO 27001 Zertifizierung. Und wenn man sieht, was wir alles auf die Füße stellen können, mit der Leidenschaft, die wir an den Tag legen und mit dem, weil wir sagen, wir haben einfach Bock, die Compliance zu verändern. Wir haben einfach Bock, Opinion Leader zu sein in diesem Thema, weil es uns ein Anliegen ist. Das ist was, das nehme ich mir mit. Wo ein Wille, da ein Weg und niemand ist alleine erfolgreich, weil das ist der Erfolg von Loop und der Erfolg von Code of Sea ist ein Teamerfolg. Das nehme ich mit. So. Und jetzt nur kurz zu Code of Sea. Ich habe in der 10. Folge schon angekündigt, dass wir eine zweite Staffel machen werden. Ja, ich bin jetzt davon überzeugt, dass der Matthias das mittlerweile feiert.
muss jetzt ein öffentliches Okay abgeben.
Ja, bitte, bitte. Okay, ja, jetzt hat jetzt jeder gehört. Ja, es wird eine zweite Staffel geben. Wir werden nur das Konzept ein bisschen ändern. Ja, also wir bleiben bei unserer bewährten Agentur bei WePodit, weil der Service einfach hervorragend ist und die Zusammenarbeit wunderbar ist. Und wir werden aber die Frequenz ein bisschen erhöhen. Wir werden 14-tägig erscheinen in Zukunft. Ich höre es jetzt schon, die ganzen Zweifler oder die Personen, die sagen, woher nimmst du die Zeit und wann ist das und hast du überhaupt ein Wochenende? Und ich höre meinen Manager, der sagt, wann machst du denn das schon wieder und nur irgendwas und da wieder ein Podcast und da wieder Folge. Aber es ist wichtig, es ist richtig, es fühlt sich gut an. Und wir werden es ein bisschen splitten. Wir werden immer eine Interviewfolge haben. Immer mit einem tollen Gast oder mit zwei tollen Gästen. Und wir werden 14 Tage später so ein kleines Compliance-Bootcamp machen. Ich habe auf LinkedIn ja schon aufgerufen und eingeladen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen, über Herausforderungen zu sprechen, über Erfolge zu sprechen. Und es sind tatsächlich sehr viele Rückmeldungen gekommen. Also ich habe es da bin ich wieder überrascht, wie aktiv die Community eigentlich ist. Auf LinkedIn hat Code of Sea mittlerweile über 700 Follower. Und wenn ich dort einen Post mache und auffordere, Fragen zu stellen und mir Feedback zu geben, dann kommt auf einmal Feedback. Ja, und dann kommt es tatsächlich. Ich habe im Sommer sehr viele unserer Follower angeschrieben und tatsächlich aktiv um Feedback ersucht. Und auch da Wahnsinn, was da zurückgekommen ist an Feedback. Und jetzt ist es so, dass wir diese Bootcamp-Folgen, die werden wir mit purer Praxis füllen. Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, die Fragen aus der Community, die Anliegen aus der Community, die werden wir in dieser Bootcamp-Folge beantworten und behandeln. Das mache ich ganz alleine. Das werden dann die kurzen Folgen werden, wo es dann darum geht, so Tipps aus der Praxis. Ja, wie mache ich das? Ja, wie setzt man das in der Praxis um? Was habe ich von anderen gelernt, wie sie es machen? Wie kann man das möglicherweise mit einem System, ja, wie zum Beispiel mit Loop, umsetzen? Das wird dann quasi die Umsetzungsfolge. 14 Tage später gibt es dann wieder eine Interviewfolge. Und wir werden uns auf eine Reise begeben. Ja, die erste Staffel war ja tatsächlich ein Potpourri an allem, was uns gerade so eingefallen ist zur Compliance. Das war ja nur eher vom Konzept her, wir machen das, auf das wir Lust haben. Die zweite Staffel, da werden wir ein bisschen strukturierter vorgehen. Ja, wir werden zurückreisen und werden anfangen mit einem weißen Blatt Papier. Die erste Folge, da geht's darum, wie zeichne ich mein Grundgerüst, meine Struktur für ein Compliance-Management-System. Und dann werden wir uns in der zweiten Staffel, und vielleicht geht es in der zweiten Staffel gar nicht aus, und dann werden wir eine dritte Staffel machen müssen. Ja? Zwinker, zwinker. Aber es geht darum, von der Planung bis zur Implementierung, bis zum erfolgreichen Betrieb, bis hin zu den tatsächlichen Herausforderungen im Betrieb eines Compliance-Management-Systems. Das ist das Top-Thema oder das Überthema der zweiten Staffel, verbunden mit dem Compliance Bootcamp. So, ihr hört das jetzt. Was sagt ihr zu diesem Konzept?
Ja, ich gratuliere zu der Idee, und um deinen Mann ein bisschen zu beruhigen, hoffe ich doch stark, dass du dann einmal im Monat zwei Folgen direkt hintereinander aufnimmst und nicht alle 14 Tage ins Studio fährst.
Nein, tatsächlich. Wir werden es ein bisschen koordinieren. Ja, Zeitmanagement ist durchaus eine Stärke.
Thomas, ich sage das ganz selbstlos auch, vielleicht aus Kostengründen.
Wir haben eine Pauschale. So, Thomas.
Aber ich finde das super. Der Ansatz ist echt toll, weil damit haben wir wieder dieses Theorie und Praxis Verbindende. Das ist echt super.
Mhm. Ja. Wir haben aber auch bei den Interviewfolgen, also ich möchte jetzt nicht gleich alle verschrecken, also es ist auch so, wir werden in die Interviewfolgen uns tatsächlich um theoretische Ansätze kümmern, aber wir werden auch da wieder mit Praktikerinnen, Praktikern, mit echten Expertinnen und Experten sprechen. Und ich habe tatsächlich in meiner Excel-Listen, die ich für diesen Podcast, die ersten Namen drinnen stehen für diese Staffel. Und es sind jetzt schon richtige Kapazunder aus der Praxis, die zu uns in den Podcast kommen werden. Aber ich kann vielleicht an der Anstößung, und ich weiß gar nicht, habe ich euch das einmal erzählt, mittlerweile ist es ja so, dass sie Unternehmen, Anwälte und Anwältinnen bei uns bewerben, dass sie in den Podcast kommen.
Das finde ich so schön, muss ich wirklich sagen.
Nein, tatsächlich. Das ist ein schönes Gefühl. Das heißt, also es werden uns die Gäste nicht ausgehen, das kann ich euch versprechen. Das heißt, so viel ist jetzt verraten. Ja, die zweite Staffel kommt ab Februar. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt eine quasi mit dieser Silvesterfolge in den Jänner starten. Wir werden uns im Jänner vorbereiten, und es wird Anfang Februar werden wir starten. Die Veröffentlichung wird immer an einem Montag stattfinden. Ja, das heißt, wir werden auch da den Rhythmus ändern, und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Produktion der zweiten Staffel. So, meine Lieben, Matthias, du bist schon fast leer mit deinem Glasl, und jetzt muss man sagen, normalerweise spreche ich eine Stunde.
Man muss aber dazu sagen, es ist Silvester. Man muss natürlich ein bisschen.
Na bitte, gönn dir. Also man merkt, du hast da wahnsinnig viel Mut gewonnen jetzt innerhalb von, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Eine halbe Stunde? Ungefähr, ja. Also in einer halben Stunde sehr mutig geworden. Vorher schon sehr mutig gewesen. So, aber meine Lieben, wir sind beim Abschluss angekommen. Und wie soll es anders sein? Auch da haben wir eine kleine Tradition. Zum Abschluss gibt es ja noch immer dieses Code of C-Word, also das C-Wort. Was bedeutet für dich Compliance in einem Wort?
Nachdem ich ja schon eben wieder zum Learning von 2024 habe ich mitgenommen, dass man da jetzt nicht so 100% compliant sein muss und wirklich das nur auf ein Wort beschränken muss, habe ich gelernt, dass ich zwei sagen darf. Ich sage ein positives Miteinander.
Das nehme ich, und ja, man darf tatsächlich zwei sagen. Ja, verrat es aber nicht. Also positives Miteinander.
Ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass das C-Word einfach ein Wort mit C ist. Dann hätte ich einfach sagen können, Cloud.
Herr Cloud? Ja, da sagt der Techniker. Ist das dein Wort jetzt?
Nein, mein Wort ist Risikomanagement.
Okay, super.
Und der Grund ist ganz einfach, weil man einfach merkt da jetzt in der Entwicklung von unserem Tool, dass eigentlich alle Module über irgendeine Art und Weise das Risiko eines Unternehmens managen bzw. reduzieren probieren. Und darum ist das C-Word, das nicht mit C anfängt, leider ein bisschen traurig. Risikomanagement.
Das ist ein, bist du ein Monk?
Ein bisschen manchmal, ja.
Mhm, okay. Magst du vielleicht jetzt nur ein C-Wort sagen mit C?
Cloud.
Ach so, das Wort, okay, gut. Das nehmen wir dann mit zum AI-Act.
Quasi. Sehr gut, genau.
Also die weißt du jetzt nicht, wie ich den Bogen spannen, aber...
Das werden wir dann schaffen nächstes Jahr, genau.
Aber das werden wir schaffen. So, gut, dann ist es an mir, mich zu verabschieden. Diese Folge, die wir heute aufgenommen haben, ist inhaltlich vielleicht ein bisschen überraschend, weil es eigentlich ein Kennenlernen war von Loop. Wer sind wir? Was machen wir so? Wie haben wir das Jahr 2024 erlebt? Das war mir persönlich sehr wichtig, dass ihr beiden einmal zu mir in den Podcast kommt, ja, um einmal zu sehen, weil wie ist da das Setting und einmal auch tatsächlich die Möglichkeit habt, dass ihr einmal sagt aus eurer Sicht, was sind eure Highlights, was sind eure Herausforderungen, was gefällt euch besonders und wo wollen wir hin? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Ein Danke für die wunderbaren Nachrichten, für das wunderbare Feedback, für das jedes Monat zuhören, für das jedes Monat darauf warten, dass eine neue Folge kommt, für das Durchtragen in diesem einen Jahr und für das Feiern der Compliance, für das Feiern dieses Podcasts. Das bedeutet mir persönlich sehr viel, weil es immer wieder Stimmen gibt, die sagen, vielleicht sollte man ein bisschen unsichtbar werden, vielleicht sollte man ein bisschen zurücksteigen, vielleicht muss man gar nicht so sichtbar sein. Unsichtbar ist kein Konzept für Erfolg. Und dass man so durchtragen wird und dass es Leute gibt, die das feiern, was wir machen, bedeutet mir persönlich wahnsinnig viel. An dieser Stelle daher ein riesengroßes Dankeschön für 2024. Einen wunderbaren Rutsch in das neue Jahr. Alles Liebe. Gesund bleiben. Lustig bleiben. Compliant bleiben. Und ein guter Mensch. Ihr Martin Rechetseler.